Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie auch alle wieder herzlich grüßen. Schön, dass wir uns wieder hier versammeln dürfen unter dem Wort Gottes. Und wir hatten in der Einleitung, da hatten wir ja diesen Abschnitt aus Matthäus Kapitel 15 gelesen. Und ich will uns nun noch den Parallelbericht aus dem Markus-Evangelium lesen. Und vielleicht eins vorweg für diejenigen, die eine Bibel dabei haben und auch gerne mit aufschlagen. Wir werden also heute zwischen diesen beiden Parallelberichten aus dem Matthäus und aus dem Markus-Evangelium immer wieder mal ein bisschen hin und her wechseln. Also, wie gesagt, in der Einleitung haben wir aus Matthäus Kapitel 15 gelesen und ich lese uns jetzt den Parallelbericht aus Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Markus Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Und er, das heißt der Herr Jesus, er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Zidon. Vielleicht mal ganz kurz einen kleinen Geografieunterricht, Tyrus und Zidon, beziehungsweise der Herr Jesus, er befand sich mit seinen Jüngern in Galiläa am See Genezareth, wie überhaupt ja sehr, sehr häufig. Und von dort aus zog er nun mit seinen Jüngern in nordwestliche Richtung, eben in diese Gegend von Tyrus und Zidon. Damals gehörte das zu dieser römischen Provinz Phönizien oder auch Syrophönizien genannt, im heutigen Südlibanon gelegen, direkt an der Mittelmeerküste, kilometermäßig plus minus, sag mal 60, 70 Kilometer jetzt vom See Genezareth, also in nordwestliche Richtung. Also, dorthin begab sich jetzt der Herr Jesus mit seinen Jüngern von Galiläa weg nach Phönizien. Und er trat dort in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, also eben aus jener Gegend, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast und dass wir nun diesen Gottesdienst im Aufblick auf dich begehen dürfen, Herr, in der Gewissheit, dass du mitten unter uns bist. Und wenn wir jetzt auch dieses Wort betrachten, Herr, so wollen wir es tun, Herr, um dich groß zu machen, um dich zu verherrlichen. Und wir bitten dich, Herr, nimm du alles Störende hinweg, dass unsere Herzen und unsere Ohren auf das ausgerichtet sind, was du uns zu sagen hast. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Also, in diesem Bericht, Matthäus, Markus, ein und derselbe Bericht mit kleinen verschiedenen Nuancen. Aus diesem Bericht hören wir also von einer nicht-jüdischen Frau, die er jetzt mit einer Bitte an den Herrn Jesus herantritt, nämlich mit dieser Bitte hier aus Vers 26, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. So, und mit unserer Vorstellung über einen gnädigen, barmherzigen und lieben Gott, da würden wir doch jetzt erwarten, dass der Herr Jesus wie selbstverständlich dieser Bitte unverzüglich nachkommt. So wie er es ja in anderen Begebenheiten häufig genug getan hat. Aber nein, genau das tat der Herr Jesus eben nicht. Und gemäß dem Parallelbericht aus dem Matthäus-Evangelium, da ließ der Herr Jesus diese Frau zunächst einmal sogar so völlig unbeachtet links liegen. Da ist es nämlich in Matthäus Kapitel 15, ne? Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Diese völlig unerwartete Reaktion des Herrn Jesus versetzt uns jetzt nicht nur in Erstaunen, nein, sondern schon fast in eine Schockstarre. Ja, das muss man sich mal überlegen. Dieser Jesus, der Wunder über Wunder vollbrachte und an anderer Stelle ja auch sagte, kommt, ja, kommt her zu mir, all ihr mühselig und Beladenen. Und diese Frau, die war wahrlich mühselig und beladen. Und dann weist er diese Frau ja so grob und so lieblos zurück. Der Jesus scheint sie gar nicht weiter zu beachten. Ihr Anliegen scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Und dabei ging es ja noch nicht einmal um eine selbstsüchtige Bitte. Nein, die Frau bittet ja nun nicht, dass der Herr ihre Nase begradigt, Fett absaugt, Falten glättet oder was auch immer. Nein. Sondern sie steht für ihre Tochter ein. Und das mit einem äußerst ernsten Anliegen. Von einem Dämon besessen zu sein, ist ja nun wahrlich keine Kleinigkeit. Und das ist auch ein ganz normales Verlangen einer liebenden Mutter, dass der Tochter geholfen wird. Und sie hatte garantiert im Vorfeld von diesem Jesus und seinen Wundertaten gehört. So heißt es zum Beispiel im Matthäus Evangelium Kapitel 4, dürfen Sie gerne mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 4, ich lese uns die Verse 23 und 24. Matthäus Kapitel 4, Vers 23 und Vers 24. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ja, ich bin geneigt zu sagen, ohne Ansehen der Person. Und dann geht's weiter. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Sein Ruf verbreitete sich weit über die Grenzen Judäas und Galiläas hinaus, bis in diese Provinz Syrien, Phönizien, ja, da wo sich jetzt hier diese Begebenheit abspielt. Ja? Auch dieser Frau blieb das garantiert nicht verborgen. Und als sie jetzt erfuhr, dass der Herr Jesus sogar in jener Gegend war, oh, da machte sie sich sofort auf den Weg. Und wer weiß, wie lange sie schon auf diese Begegnung gehofft und gewartet hatte. Ja, vielleicht hatte sie sogar im Vorfeld dafür gebetet. Und dann endlich ist es soweit. Sie begegnet diesem Mann aus Nazareth, von dem sie schon so viel gehört und in dem sie all ihre Hoffnung gesetzt hatte. Und dann würdigt dieser Mann ihr keines Blickes und straft sie mit Nichtbeachtung. Das tut weh. Aber ganz offensichtlich war diese Frau recht aufdringlich. Ja, sie gab einfach keine Ruhe, so dass die Jünger des Herrn ihm ja rieten, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Mit anderen Worten, Mensch, schick sie entweder weg oder erfülle ihren Wunsch, damit sie endlich Ruhe gibt. Das war so ein typisches Verhalten der Jünger des Herrn, ne? Denken wir an die Begebenheit, als man die Kinder zum Herrn Jesus brachte, ja, und die Jünger da ja auch ganz unwirsch für Ruhe sorgen wollten. Und bei den Kindern? Bei den Kindern hatte der Herr Jesus noch gesagt, nein, lass die doch, ja, lass die Kinder zu mir kommen. Aber seine Antwort hier ist schon fast der Gipfel der Unverschämtheit. Ja, lesen wir den Parallelbericht, Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15. In Vers 23, ne, da heißt es noch, er aber antwortete ihr nicht ein Wort, er lässt die links liegen. Aber anscheinend war sie sehr aufdringlich, sie gibt keine Ruhe. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Und jetzt kommt die Antwort, Vers 24. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ja, habe ich recht gehört? Er weist die Frau jetzt nicht ab, weil sie womöglich in Hurerei lebt, weil sie Götzen verehrt, weil sie eine Spötterin ist. Nein, was ist der Grund? Nur weil sie keine Israelitin ist. Ja, das ist doch Rassismus pur. Das ist ein Fall für unsere Antidiskriminierungs-Gleichstellungsbeauftragte weiblichen Geschlechts. Ja? Und damit könnte diese Episode dann eigentlich auch enden, ja? Nachdem der Herr Jesus zu verstehen gegeben hat, dass er nichts für Ausländer übrig hat, zog diese Frau enttäuscht von dannen und fertig ab zur nächsten Geschichte. Aber halt, ist denn der Sohn Gottes ein Rassist? Und beurteilt Gott den Menschen etwa nach seiner Herkunft und Religion? Also bei aller Liebe, aber dieses schroffe und unbarmherzige Verhalten des verheißenen Messias, ja, das will doch gar nicht so recht in das Bild passen, in das Bild des verheißenen Erlösers, der gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen und der die Liebe Gottes in seine Person offenbart. Hier stimmt doch was nicht. Und da müssen wir uns schon fragen, ja, was könnte denn den Herrn zu dieser für uns völlig unverständlichen Reaktion veranlasst haben. Schlechte Laune? Hat ihn einer seiner Jünger vorher genervt? Das Essen hat womöglich auch nicht geschmeckt? Oder der Herr Jesus war einfach müde, ausgebrannt und brauchte jetzt einfach mal seine Ruhe? Nein, weder das eine noch das andere. Zum einen müssen wir sehen, dass es hier nicht unbedingt um gerettet oder verloren sein geht. Nein, die Ablehnung des Herrn Jesus besagt nicht, du und deine Tochter, ihr seid auf immer und ewig verloren. Ihr habt keine Chance, das Angesicht Gottes zu sehen, allein schon, weil ihr Phönizier seid. Das wäre dann so eine Art Vorherbestimmung. Aber das hat der Herr Jesus ja gar nicht gesagt. Manchmal müssen wir auch beachten, was der Jesus nicht gesagt hat. Und manchmal sollten wir auch behandeln, was nicht geschrieben steht. Der Jesus hat zum Beispiel auch nicht gesagt, dass er grundsätzlich unwillig ist, der Bitte der Frau nachzukommen. Nein. Was hat er gesagt? Markus, gehen wir wieder ins Markus-Evangelium. Markus, Kapitel 7, Vers 27. Was sagt der Herr Jesus? Vers 27 aus Markus, Kapitel 7. Aber Jesus sprach zu ihr, lasst zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Lass zuvor, ja das heißt doch so viel wie, die Zeit ist noch nicht reif. Für dich ist die Zeit noch nicht gekommen, später sehen wir dann mal weiter. Und eben gemäß dem Parallelbericht aus dem Matthäus-Evangelium hatte der Herr Jesus seinen Jüngern ja gesagt, ja, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist für mein Dafürhalten auch die hauptsächliche Erklärung für diese wahrlich harte Rede des Herrn Jesus. Und es ist zugleich eine Lehrstunde für seine Jünger. Warum? Nun, ich denke, in allem, was der Jesus tat, was er sagte und wie er handelte, ja, er nebst der heilsgeschichtlichen Bedeutung, er zugleich seine Jünger auch damit unterrichtete. Seine Jünger waren ja jetzt nicht nur einfach nur seine Nachfolger, nein, sondern zugleich auch seine Schüler, den der Herr Jesus vorbereitete. Und bei dieser Begegnung hier verdeutlicht der Herr Jesus seinen Jüngern ein grundsätzliches Prinzip, das da lautet, das Evangelium zuerst den Juden und dann den Nationen. Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Matthäus 1, Vers 21, das ist die Begebenheit, als der Engel dem verdutzten Josef die Schwangerschaft seiner Verlobten Josef mitteilt. Ne? Matthäus Kapitel 1, Vers 21, und da spricht der Engel zu Josef: Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Soweit, so gut. Denn er wird sein Volk. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Von den Heiden ist ja gar nicht die Rede. Der Jesus, er ist in erster Linie zunächst einmal ja mit dem Auftrag gekommen, die verlorenen Schafe des Hauses Israel zu dem Gott ihrer Väter zurückzuführen und nicht, um sich als Wanderprediger bis nach Indien durchzuschlagen. Das sollten dann später andere tun. Obwohl klar war, und zwar vor Anbeginn der Welt, dass das Heil auch auf die Heiden kommen wird. So heißt es beispielsweise ja auch beim Propheten Jesaja, und das ist jetzt nur eine Stelle stellvertretend für viele andere, Jesaja Kapitel 49, Vers 6, im Blick auf den kommenden verheißenen Erlöser, auf den Messias. Und da heißt es in Jesaja Kapitel 49, Vers 6, ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen. Ja, ne, das steht im Vordergrund, aber damit allein ist es nicht getan, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Und an anderer Stelle, da heißt es auch noch, ne, und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen, auf den Namen des Messias. Also die Miteinbeziehung der Heiden in den Erlösungsplan war vor Anbeginn der Welt von Gott beschlossen. Und bereits auch in jener Zeit, als der Jesus auf Erden wirkte, da wurden ja auch vereinzelt hier und da immer wieder mal auch Heiden und Samariter der Gnade Gottes teilhaftig. Und dennoch hat bei Gott alles seinen Plan, bei Gott alles seine Ordnung und vor allem auch alles seine Zeit. Auch der erste Missionsbefehl, den der Herr seinen Jüngern mit auf den Weg gab, beinhaltet ja diese Wahrheit. Den ersten Missionsbefehl finden wir in Matthäus Kapitel 10, in den Versen 5 und 6. Matthäus Kapitel 10, Vers 5 und Vers 6. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht. Ja, das ist ein seltsamer Aussendungsbefehl, ne? Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und erst später, nach Golgatha, mit der Versiegelung des neuen Bundes, mit dem Abbruch der Scheidewand, ja, dem Gesetz, welches die Juden von den Heiden trennte, erst danach, im zweiten Missionsbefehl, den der Herr nach seiner Auferstehung und unmittelbar vor seiner Himmelfahrt den Jüngern mit auf den Weg gab, bezieht er dann die Heiden mit ein, beziehungsweise gibt es überhaupt gar keine Einschränkung mehr. Da heißt es nur noch, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ohne jede Einschränkung. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. So wie Gott es will und nicht wie wir es gerne hätten. Und genau dieses Prinzip hat der Herr Jesus seinen Jüngern stets vor Augen geführt. Und damit zurück hier zu unserem Text. Ja, mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, sagte Herr Jesus dieser Frau ganz unverblümt, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin zuerst für Israel da, das sind meine Kinder, die zuerst gesättigt werden müssen. Und danach schauen wir nach den Hunden, sprich nach den Heiden. Nun, ich, anstelle dieser Frau, hätte jetzt nach dieser lieblosen Abfuhr sicherlich resigniert und enttäuscht den Rückzug angetreten. Klar und deutlich waren die Worte des Herrn Jesus, und diese Worte hätten mich jetzt derart verletzt, dass ich mich dem Christentum abgewendet hätte. Ja, vielleicht hätte ich Gott sogar angeklagt. Was bist du nur für ein Gott? Wo bist du, Gott? Warum lässt du dieses Leid zu? Wie kannst du nur so unbarmherzig und ungerecht sein? Nein, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Aber wie anders? Wie anders reagiert hier diese Frau? So leicht lässt die sich nicht entmutigen. Und beharrlich steht sie für ihre Tochter ein und lässt nicht locker. Diese Frau, ja, sie ist uns dahingehend ein Beispiel für eine beharrliche Beterin, die zudem glaubt, ja sogar davon überzeugt ist, dass der Herr Jesus ihr helfen kann, wenn er denn nur will. Betrachten wir noch einmal das Verhalten und das Auftreten dieser heidnischen Frau. Sie hatte den Herrn Jesus ganz bewusst aufgesucht. Das war hier keine zufällige Begegnung am Straßenrand, nein, sondern die Frau, die ging ganz gezielt in das Haus, in welchem sich der Herr aufgehalten hatte. Dann fällt sie diesem Mann zu Füßen und offenbart damit ihre Demut, Erniedrigung und Anbetung. Markus Kapitel 7, Vers 25. Vers 25 hier aus Markus Kapitel 7. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Matthäus berichtet jetzt darüber hinaus, wie sie den Herrn Jesus jetzt auch ganz konkret anspricht. Das heißt, sie wusste sehr wohl, mit wem sie es hier zu tun hatte. Matthäus Kapitel 15, Vers 22. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Zum einen, sie bittet hier um Erbarmen. Erbarme dich über mich. Das heißt, sie weiß sehr wohl, dass sie überhaupt gar keinen Anspruch darauf hat, dass ihr der Herr Jesus hilft, sondern sie ist angewiesen auf sein Erbarmen. Sie ist angewiesen auf die Güte, auf die Liebe und auf die Gnade. Und genau dem unterstellt sie sich samt ihrer Tochter. Es ist eine Bitte um Gnade in der Gewissheit, ich habe überhaupt nichts verdient. Gott ist nicht verpflichtet, mir zu helfen. Der Herr Jesus, er muss meinem Wunsch nicht nachkommen, aber er kann es. Und wenn ich sagte, dass diese Frau sehr wohl weiß, wer dieser Mann ist, ja, dann wendet sie sich eben nicht an irgendeinen zeitgemäßen Wunderheiler, nein, sondern sie spricht den Herrn Jesus hier an als Herr und als Sohn Davids. Und das, obwohl sie selber ja gar keine Jüdin ist. Und der Titel Sohn Davids, das war eine rein jüdische Messiasbezeichnung. Aber sie macht sich dem eins. Ja, sie unterstellt sich ganz bewusst dem jüdischen Messias und demonstriert damit ihren Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Sie glaubt nicht an irgendeinen Gott, sondern an den einzig wahren Schöpfer. Und in diesem ihrem Glauben wendet sie sich jetzt auch nicht an irgendwen und irgendwas, sondern an den Sohn Davids, an den Herrn Jesus Christus. Sie glaubt, dass sie nur in Jesus sich überhaupt diesen Gott nahen kann. Sie glaubt ganz fest daran, dass ihr nur der Sohn Davids helfen kann und keiner dieser kanaanitischen, griechischen und römischen Gottheiten und schon gar nicht einer dieser selbsternannten Wunderheiler. Nein, nur Jesus allein. Und das glaubt sie als Heide. Und das wiederum bedeutet, dass sie geglaubt hat, dass der Gott der Juden auch den Heiden Heil und Segen bringen wird. Das Heil kommt aus den Juden und genau das hat diese Frau geglaubt und auch akzeptiert. Und dahingehend lässt die Frau jetzt auch nicht locker. Markus, zurück ins Markus-Evangelium. Markus Kapitel 7. Ich lese nochmal Vers 27, aber Jesus sprach zu ihr, lass zuvor die Kinder satt werden. Denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete, allein das finde ich schon atemberaubend. Sie aber antwortete und sprach zu ihm, ja, Herr. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Nebst einem starken Willen offenbart diese Frau einen unerschütterlichen Glauben. Hätte sie doch jetzt nur an einen wundersamen Wanderprediger oder an einen wandernden Wunderheiler geglaubt, ja, dann wäre sie ganz bestimmt enttäuscht von dannen gezogen und hätte sich auf den nächsten Wanderprediger gestürzt. Diese Frau glaubt aber nicht nur an ein Wunder. Sie weiß, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist und ihr und ihrer Tochter helfen kann. Wenn er denn nur will. Sie glaubt nicht nur mit dem Kopf, sondern von ganzem Herzen. Ja, der Kopf, der hätte vielleicht enttäuscht und wütend gesagt, nein, mit diesem Jesus will ich nichts zu tun haben. Aber ihr Herz ermutigt sie. Ermutigt sie auch weiterhin beharrlich im Gebet zu verharren. Ja, sie vertraut darauf, dass auch ihre Stunde kommen wird. Ja, sie glaubt auch weiterhin an die Gnade Gottes. Und sie gibt sich mit der Antwort des Herrn auch nicht zufrieden. Aber nicht dahingehend, dass sie ihm jetzt widerspricht oder gar kritisiert, dass sie rebelliert und einen Tobsuchtsanfall bekommt. Oh nein, sie stellt das Wort des Herrn in keinem Moment in Frage. Im Gegenteil, sie gibt ihm ja sogar recht, ja? Ja, Herr, mit anderen Worten, du hast ja recht, Herr. Ich finde das so faszinierend. Sie ist auf der einen Seite so etwas von beharrlich, erscheint geradezu aufdringlich, ja schon fast frech, und ist andererseits zugleich doch auch so demütig und unterwürfig, wie sie spricht. Vielleicht mit Tränen in den Augen. Ja, Herr, du hast ja recht, Herr. Sie spricht ihn abermals mit Herr an. Sie weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und dann bestätigt sie sogar die vorhergehenden Worte des Herrn Jesus, obwohl er ihren Erwartungen bis anhin nicht ansatzweise entsprochen hatte. Und vielleicht geht es manch einem von uns ähnlich. Ja, auch wir sind enttäuscht von Jesus, weil er unseren Erwartungen nicht entspricht, weil er unser Gebet nicht erhört. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Empfinden wir das manchmal auch so? Aber vertraue darauf, dass auch deine Stunde kommen wird. Und glaube auch weiterhin unerschütterlich an die Gnade Gottes in seinem Sohn. Sei beharrlich. Sei beharrlich im Gebet und lass dich nicht entmutigen. Aber glaube nicht nur mit dem Kopf, nein, sondern von ganzem Herzen. Glaube. Glaube in aller Demut, dass der Herr auch dir gnädig ist und dass seine Verheißungen auch eine Zusage ist für dich in deiner Lebenslage, in deiner Situation. Glaube. Glaube so, wie es diese Frau hier tat. Sie glaubt mit ganzem Herzen, obwohl sie eine Heidin ist. Und so scheint es für sie auch völlig in Ordnung zu sein, dass der Herr Jesus zuerst zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt ist. Das stellt sie überhaupt nicht in Frage. Sie beklagt sich deswegen nicht. Sie wird deswegen nicht irre am Herrn und sie beschimpft ihn auch nicht als Rassist. Sie unterstellt sich ganz und gar dem Willen Gottes und bittet wie so ein verachteter und unreiner Hund lediglich um einen kleinen, kleinen, gnädigen Rest. Und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Gewaltig. Sie stellt sich damit symbolisch auf eine Stufe mit einem Hund. Ähnlich wie der Hauptmann aus Kapernaum, ne, der sprach, ich bin es nicht wert, dass du eingehst unter meinem Dach. Das ist Demut. Und diese Frau hier aus Phönizien, ja, sie verlangt nicht, gleich behandelt zu werden. Sie schreit nicht nach Gleichberechtigung. Ja, sie verlangt noch nicht einmal, sich mit an den Tisch setzen zu dürfen. Nein, sie gibt sich mit ihrer Stellung zufrieden und weiß doch, hier habe ich es mit einem Gott zu tun, der mein Herz kennt und der mein Schreien vernimmt. Diese Frau ist für mich schlichtweg ein Glaubensheld. Sie offenbart mit ihrer Antwort eine große Weisheit, einen unerschütterlichen Glauben, eine demütige Beharrlichkeit und sie unterstreicht auch ihre Mutterliebe. Es ging ja gar nicht mal in erster Linie um sie selber, sondern um ihre Tochter. Und dafür war ihr kein Weg zu weit. Sie nahm in Kauf, von den Jüngern des Herrn womöglich beschimpft zu werden. Und wie peinlich wäre alles gewesen, wenn sie ohne Ergebnis in ihr Dorf zurückgekehrt wäre. Ihre Tochter war ohnehin eine Ausgestoßene. Sie selber höchstwahrscheinlich eine Witwe. Und das ganze Dorf hätte sich köstlich amüsiert über diese seltsame Frau und derer verrückten Tochter. Aber das alles war ihr völlig egal. Ja, diese Frau, sie ist einfach nur fest entschlossen, dem Heiland zu begegnen. Mögen die anderen doch denken, was sie wollen. Und was dieser Glaube, diese Beharrlichkeit und diese Demut bewirken, das zeigen uns die folgenden Verse. Zurück ins Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 15, Vers 27. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ja, zum einen hatte diese Frau auch einen prophetischen Weitblick. Das ist eigentlich ganz interessant, ne? Denn in ihrem Glauben, da in ihrem Satz, den sie hier wiedergibt, spiegelt sich ja das wieder, was in Römer Kapitel 11 in Bezug auf die wilden Zweige, auf die Heiden gesagt wird, die in den Ölbaum, sprich Israel, eingepfropft werden. Die Frau hat das bereits geglaubt, dass auch die Heiden an den Segnungen Israels teilhaben werden. Und der Herr Jesus sagt ja dann auch folgerichtig zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und wie viele Menschen hatten den Herrn Jesus bereits zuvor und auch danach, ja, immer und immer wieder aufgesucht. Einfach nur, um geheilt zu werden, um ein Wunder zu erleben oder auch aus Sensationsgier. Diese Frau hier aber, die kam im Glauben. Sie kommt im Glauben. Und der Herr Jesus, der hat diesen ihren Glauben gesehen, so wie eben auch bei der Begegnung mit dem Hauptmann von Kapernaum, der ja ebenfalls auch ein Heide war, ja? Als der Herr Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Im Übrigen auch eine Lehrstunde für seine Jünger. Sowohl die Begegnung mit dem Hauptmann als auch diese Begegnung hier sollten seine Jüngern bereits die Augen öffnen für die bevorstehende Ablehnung Israels und die Gnade an die Heiden und Nationen. Und dann heißt es schließlich in Markus Kapitel 7, zurück ins Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 29 und Vers 30, Markus 7, Vers 29 und Vers 30, und er sprach zu ihr, um dieses Wortes willen, ja, um welches Wortes willen? Dieses Wortes willen, wo sie sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Das ist die Macht des Glaubens, die Frucht des Vertrauens und das Ergebnis der Gnade. Der Herr Jesus erwidert ihren Glauben mit den Worten, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und auch dieses Wort hinterfragt sie gar nicht. Das hätte doch auch ein Trick sein können, um diese nervende Frau endlich loszuwerden. Aber nein, sie geht. Sie geht, wie es ihr gesagt wurde. Sie ist gehorsam und sie ist gewiss. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Frau auf ihrem Heimweg nicht eine Sekunde daran gezweifelt hat, dass ihre Tochter tatsächlich geheilt ist. Nein, bereits jetzt wusste sie, allein mit den Worten des eingeborenen Sohnes Gottes, dem Sohn Davids, dass sie zu Hause auf eine befreite Tochter treffen würde. Sie glaubt. Sie glaubt ohne zu sehen, sie glaubt einfach auf das Wort hin, um dann schließlich zum Schauen zu gelangen. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Das Wort Happy End mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber diese Begebenheit hier, ja, die findet wahrlich ein glückliches Ende. Und das alles Entscheidende, damit diese Begebenheit zu einem glücklichen Ende kommt, sind die Gnade und der Glaube. Die Gnade, sie ist uns geschenkt von Gott aus, die freiwillige Liebesgabe in seinem Sohn Jesus Christus. Der Glaube, das ist unsere Seite. Und dahingehend sollte uns diese Frau hier ein großes Vorbild sein. Sie ist beharrlich in ihrem Glauben. Sie ist demütig in ihrem Glauben. Sie lässt sich nicht entmutigen in ihrem Glauben. Und sie ist gewiss in ihrem Glauben. Diese Frau, sie bewies einen unerschütterlichen und großen Glauben entgegen aller negativen Vorzeichen. Und in diesem ihrem großen Glauben erlebte sie ein ebenso großes Wunder. Und wie heißt es so schön im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Lasst uns das mitnehmen, liebe Geschwister, ja? als Ermutigung, auch für unser Leben und für unsere Lebensumstände, dass wir uns im Glauben unerschütterlich und beharrlich an den Herrn wenden und uns durch nichts und niemanden davon abbringen lassen. Und denken wir bei alledem auch an die Demut dieser Frau, die sich mit den Brosamen unter dem Tisch zufrieden gab und doch wusste, der Herr ist mir gnädig und auch meine Stunde wird kommen, so wie Gott es will. Lasst uns sein, beharrlich und demütig. Der Herr mag Gnade schenken. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir können immer wieder nur danken. Danken auch für diese Beispiele, die du uns gibst, auch durch dein Wort, Herr. Durch diese Begegnungen, sei es mit der Frau am Brunnen, sei es mit den Samaritern, sei es hier mit dieser Frau aus Phönizien. So viele Begebenheiten, Herr, die uns die Augen öffnen für dein Heilshandeln, die uns die Augen öffnen für deine Güte, für deine Liebe und für deine Gnade. Und wir wollen das wirklich auch mitnehmen in unseren Alltag, Herr, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir auch weiterhin, Herr, beharrlich an den Verheißungen festhalten, die du uns gegeben hast. Und dass wir uns auch weiterhin beharrlich im Gebet an dich wenden, Herr, aber einfach auch mit der gebührenden Demut, dass wir uns deinem Wort unterstellen, dass wir uns deinem Willen unterstellen, Herr. Und dass, wenn wir beten, dann immer in dieser Gesinnung, dein Wille geschehe. Und hab Dank, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen und dass wir wissen, dass du uns ins Ziel führst. Vielleicht ganz anders, als wir es manchmal gerne hätten, Herr, aber du führst uns ins Ziel. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.